Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Die Technik wird mich noch kurz einstellen. Ich organisiere mich noch ein bisschen. Ich möchte die Predigt heute Morgen beginnen eigentlich mit einem richtig großen Herzen voller Dank. Wenn man sich bewusst macht, ein Ältester zu werden, dann darf man nicht vergessen, woher man kommt. Und ich möchte Opa danken für die Zeit und seiner Frau, meiner Oma, danken für die Zeit, die sie investiert haben, damals zu ihrer Zeit. Ich weiß auch, Karl und Brunhilde hatten viel investiert in diese Gemeinde, auch viel verzichtet. Und so ging es auch weiter zu Andreas Reining und Sabine und heute zu Martin und Carola. Das sind Menschen, die viel aufgegeben haben. Und es ist wirklich, dass man, wenn man diese Ältestenschaft beginnt, und ich denke, so geht es auch Andreas, so weiß man, man macht nicht irgendetwas von sich aus, sondern man baut auf, was vor einem Menschen in ihrer Begabung, aber auch in ihrer Beschränkung aufgebaut haben. Also ich danke euch wirklich, auch Wolfgang und Sarah, die dann die Predigt vielleicht anhören werden. Und ich danke euch, dass ihr diesen Dienst damals getan habt. Der Paul, ich danke dir jetzt für diese gute Überleitung. Es ging mir wirklich so bei der Vorbereitung zu dieser Predigt, es war nicht einfach. Ich hatte irgendwie sehr viel kämpfen müssen. Umso wichtiger ist mir folgender Punkt. Egal, was ich heute Morgen sage, egal, wie du das empfindest, mir ist wichtiger, hör heute auf Gottes Stimme. Ich bin mir sicher, dass Gott redet. Und das, was Gott redet, darauf bitte ich, dass du einfach darauf antwortest. Du kannst nachher sagen, ja, Rudi, war vielleicht eine gute Predigt, eine schlechte Predigt, aber es ist wichtiger, dass du auf Gottes Stimme hörst. Okay, heute ist das Thema echter Glaube. Und wie kommen wir eigentlich dazu? Wir haben heute den Abschluss vom Petrusbrief. Und ich finde es interessant, der Abschluss des Petrusbriefes fällt zusammen mit der Einsegnung der Ältesten. 1. Petrus 5 beginnt mit einem Wort an die Ältesten. Und dass das zusammenfällt heute, das war nicht so geplant, ist eine schöne Führung. Es tut gut. Jetzt fragt sich vielleicht ein oder andere, warum machen wir eigentlich diesen komischen Petrusbrief durch? Und da möchte ich die erste Antwort geben. Wir haben den Petrusbrief durchgenommen. Das Grundthema vom Petrusbrief ist Verfolgung und Hoffnung. Das sind so die zwei Grundgedanken in diesem Brief. Aber warum haben wir damals uns für diesen Brief entschieden? Und es hat was mit diesem Vers zu tun. 1. Petrus 1, Vers 7, da heißt es, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, er muss auf seine Echtheit geprüft werden. Man kann diesen Dreisatz bilden. Gold, Feuer, Reinheit, Glaube, Verfolgung, Echtheit. Und diese, damals in der Gemeindeleitung hatten wir uns überlegt, welche Predigtserie könnten wir machen. Und da war dieser Vers wie so eine Art Eingang. Dankeschön. Es ist uns ein Anliegen, dass wir in unserer Gemeinde einen echten Glauben haben. Es ist uns ein Anliegen, dass wir einen reifen Glauben haben, dass er nicht von jedem Wind umgestoßen wird, von jedem Wind. Das Interessante ist an diesem Vergleich Gold, Feuer und Reinheit. Gold hat nur dann einen Wert, wenn es rein ist. Gold kann auch von außen legiert sein, ein Gegenstand. Er sieht aus wie ein Goldstück, aber in Wirklichkeit ist es nur innen hohl. Gold, wir sehen hier eine Grafik. Hier ist, wo der weiße Pfeil ist, ist 2008. Da gab es die Bankenkrise. Lehman Brothers lässt grüßen. Und diese Grafik zeigt an, das ist der Goldpreis, wie der extrem angestiegen ist. Was bedeutet das? In einer Krise investieren Leute in Sicherheit. Jede Krise erfordert eine Investition in die Sicherheit. Und Gold ist immer eine gute Anlage. Und so, genau so möchte Petrus uns sagen, muss dein Glaube sein. Diese Krise wird kommen, Verfolgung wird kommen. Und wenn dein Glaube keinen Wert hat, wenn dein Glaube nicht, wenn dein Glaube innen hohl ist, wie willst du darauf aufbauen? Der Glaube muss Bestand haben. Er muss echt sein. Deswegen kann man sagen, die Verfolgung, die wird echt sein. Die Hoffnung, die du haben kannst, die ist auch echt. Nur sie wird verknüpft mit deinem echten Glauben. Ohne echten Glauben wirst du niemals diese echte Hoffnung erleben. Nun, Marc hat es erwähnt, Verfolgung. Wir haben hier in Deutschland, in Rastatt, sage ich mal, hier in unserem schönen badischen Ländle, da haben wir keine Verfolgung. Ich wüsste das jetzt nicht direkt, wie in anderen Ländern dieser Welt. In anderen Ländern gibt es Verfolgung, Christenverfolgung. Bei uns gibt es das nicht. Aber wenn du überlegst, was ist Verfolgung? Verfolgung ist eigentlich eine Krise. Verfolgung ist Stress für deinen Glauben. Du wirst herausgefordert, bleibst du auf dem Weg, den Jesus mit dir gehen möchte? Oder lehnst du alles ab und gehst deinen eigenen Weg? Das ist letztendlich Verfolgung. Du musst nicht von außen verfolgt werden von irgendwelchen radikalen Menschen. Es kann auch sein, dass in deinem Leben so eine starke Krise reinkommt, dass du Schiffbruch mit deinem Glauben erleidest. Ich habe eine junge Dame damals kennengelernt, die war sehr, sehr stark im Glauben drin. Die war wirklich, also unglaublich. Und diese Frau hat Schiffbruch erlitten in ihrem Glauben. Warum? Sie hatte keine Verfolgung erlebt. Da war kein Druck, kein Leid in ihrem Leben. Was sie erlebt hat, war, sie hat in der Gemeinde auf andere Menschen geschaut und hat gesehen, Mensch, wenn der sein Leben so lebt als Christ und der auch, ich weiß nicht, das hat sie so fertig gemacht, wie andere Menschen, wie andere Christen ihr Leben als Christen so scheinheilig, so mit Gold bestückt nach außen, sonntags hier und gerade das Gegenteil von dem, was der Marc heute erzählt hat. Nach außen hin sind wir Christen, aber in Wirklichkeit Montag bis Samstag, wie lebst du da dein Christsein? Und sie hat wegen dieser Tatsache hat sie ihren Glauben aufgegeben. Und es hat ihr Leben anders verändert, drastisch verändert. Das heißt, deswegen wurde mir bewusst, 1. Petrus 1, der Grund, warum wir uns den Petrusbrief genommen haben damals in der Leitung, wir möchten schauen, was ist echter Glaube. Und ich möchte das verbinden mit dem Ende 1. Petrus 5. Und ich möchte anhand von 1. Petrus 5 drei Kennzeichen herauslesen, mit euch herausarbeiten. Drei Kennzeichen, woran du heute Morgen erkennen kannst und ich, habe ich einen echten Glauben oder nicht. Ich finde es wichtig, dass wir heute Morgen eine Bestandsaufnahme machen. Ist unser Glaube echt oder nicht? Das ist erstmal der 1. Petrusbrief 5. Viel Text. Ich habe das eingeteilt in Rot, Gelb, Grün, die Ampel. Man kann auch sagen Jamaika. Aber Rot, Gelb, Grün, das sind so die drei Punkte, die ich heute rauslesen möchte. Weiß ist dann der Abschluss. Fangen wir an mit 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, sehr anstrengend, die offenbart werden soll. Jetzt kommt das Wichtigste. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbart worden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ein bisschen holpriger Text, gebe ich zu, aber ich habe den extra gewählt aus der Elberfelder Übersetzung, weil es sehr wortgetreu ist. Da hat man wirklich die wichtigsten Worte kompakt zusammen, da wird nicht viel geschwafelt. Ich fasse kurz zusammen. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, nicht freiwillig, gottgemäß. Nicht aus Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als Herrscher, sondern als Vorbilder der Herde. Nicht aus Zwang. Das geht darum, dass wir als Älteste, und das Wort war ja für uns, ist für mich persönlich gewesen, ich soll das nicht aus Zwang machen, sondern es soll eine innere Motivation mich dazu bringen, ich möchte dieser Gemeinde dienen. Es soll nicht von außen kommen, ja, wer macht's denn heute? Keiner, okay, dann mache ich's. Das ist nicht richtig. Nicht aus Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Da spricht Petrus an, Gewinnsucht, da steckt doch das Wort von, da steckt doch der Sinn von Anerkennung, Geld, Anerkennung. Ich habe das selbst erlebt, wenn man Ältester ist und man kommt irgendwo hin, man sagt, ja, man ist Ältester einer Gemeinde. Es macht was mit einem. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich bin der Klavierspieler und sowas. Man ist Ältester einer Gemeinde und man merkt, dass die Leute sagen, oh, ein Ältester, es macht etwas mit einem. Und deswegen spricht auch Petrus das an. Achtung, Leute, es soll auf uns, auf, es geht um euer Herz, es muss bereitwillig sein. Und nicht, weil andere Leute denken, oh, oder weil ich Anerkennung brauche. Und der dritte Punkt ist nicht als Herrscher. Da ist es wichtig, dass wir verstehen, wir als Älteste, wir können eine Gemeinde nicht beherrschen. Wir können nicht einfach auftreten und sagen, da geht's lang. Sondern wir sollen dieser Gemeinde dienen. Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein möchte, der soll der Diener sein und nicht ein Herrscher. Es ist ein komplett anderes Konzept. Und ich habe mich schon gefragt, Mensch, Petrus, dass er das überhaupt erwähnt an die Ältesten, zeigt doch schon, dass es Gemeinden gibt, wo es Leute gibt, die das aus Zwang machen, die das aus Gewinnsucht machen. Und wo es Gemeinden gibt, wo die Leiter dieser Gemeinde eigentlich die Könige im Königreich sind, um Richard Krise zu zitieren. Es sind Könige, die ihr Königreich herrschen und beherrschen wollen. Und das möchte Gott nicht. Er bringt deswegen das von Anfang an rein. Wenn du Ältester werden möchtest, achte auf deine innere Motivation, mach es von Herzen und sei ein Diener. Das Besondere an diesem Text fand ich jetzt aber, dass er abschließt diese Passage mit, wenn der Oberhirte kommt. Und es hat mir persönlich als Ältester geholfen zu sagen, ich kann auch versagen, ich kann es auch nicht immer wissen, wie es weitergeht. Aber ich weiß, es gibt eigentlich den Hirten für diese Gemeinde und das ist Jesus Christus. Er ist der Oberhirte und ihm möchte ich vertrauen. Wenn er der Hirte ist, da bin auch ich als Ältester eigentlich ein Schaf. Ist das nicht toll? Hier Petrus gebraucht dieses Bild von der Herde Gottes. Das heißt, die Gemeinde sind Schafe und auch ich als Ältester bin ein Schaf. Es gibt natürlich auch Böcke, auch in der Gemeinde. Aber grundsätzlich, wir gehören alle zu einer Herde. Es ist jetzt, Achtung, es kommt eine interessante Erkenntnis, die ich bekommen hatte bei der Vorbereitung. Ich habe zunächst ein Zitat noch unterschlagen. Ein Zitat an die Ältesten von John MacArthur. Ich würde meinen Verstand verlieren, wenn ich meinte, dass ich die letzte Verantwortung für die Schafe Jesu trage. Ich diene seinen Schafen von ganzem Herzen, aber nicht, weil ich etwa denke, alles hinge von mir ab. In der Grace Church, wo er dient, dienen wir dem Herrn mit unserem ganzen Herzen, wir als Gemeinde. Aber wenn uns Kraft und Mittel fehlen und wir nicht mehr wissen, wie wir all die vielen Bedürftigen helfen sollen, können wir sagen, der Herr ist der große Hirte. Und es hat mir auch sehr geholfen. Und ich denke, das ist auch ein Wort für uns, Andreas, dass wir wissen, es gibt einen Oberhirten. Es hängt nicht von uns ab. Wir müssen unseren Dienst tun. Nun, jetzt komme ich zu dem interessanten Bild. Die Bibel gebraucht Schafe als Bild für uns Menschen. Aber es gibt zwei Arten von Schafen. Also jetzt nicht Böcke und Schafe, sondern es gibt zwei Arten von Schafe. Und zwar ein Schaf mit Hirten, mit Hirte und Schafe ohne Hirte. In Jesaja 53, da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Er bezieht es, der Schreiber des Jesaja-Briefs, er sagt, wir alle sind eigentlich Schafe und irren umher. Kein anderer ist ausgenommen. Wenn du mich fragst, ich bin eigentlich nicht gerne ein Schaf. Ich wäre gern vielleicht eher ein Löwe oder ein Wolf, du vielleicht ein Schmetterling oder Fruchtfliege. Ich weiß nicht, jeder, was er gerne sein möchte. Aber Schafe ist jetzt nicht gerade das Bild, das wir als Menschen sein wollen. Es ist nicht mit Stärke verbunden. Und doch ist es eigentlich ein sehr gutes Bild. Wir alle irren umher und die Bibel unterscheidet, es gibt die Schafe mit Hirten und es gibt die Schafe ohne Hirten. Und da gibt es einen Mann, ein Mörder, ein Ehebrecher und ein Mann Gottes. Und dieser Mann Gottes, er sagt, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin ein Schaf mit einem Hirten. Und er sagt, die Wahrheit ist, ich werde durchs Tal der Finsternis laufen. Aber er ist bei mir. Mein Hirte ist bei mir. Er sagt, ich werde da durch dieses Tal durchgehen. Ich werde es mir nicht bequem machen in diesem Tal. Ich werde durchgehen. Und mein Hirte ist bei mir. Er führt mich auf grüne Aue. Ich bekomme Nahrung. Aber trotzdem, der Hirte ist bei mir. Die Konstante in Psalm 23 ist der Hirte und nicht die Umstände. Und so ist es auch bei uns. In unserem Leben geht es auf und ab. Wir als Gemeinde hatten letztes Jahr, wir als Familie hatten letztes Jahr vieles durchgemacht. Es geht auf und ab. Aber die Konstante sollte sein, dass wir Schafe sind, die den Hirten kennen, die den Hirten folgen. Die Wahrheit ist, eigentlich jeder Mensch braucht einen Hirten. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Schaf ohne Hirte. Und die Wahrheit ist, wir brauchen einen Hirten. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Es ist dieser Hirte, der uns durch dieses Tal führt. Und das Tolle dabei ist eigentlich, wenn er mein Hirte ist, dann kann meine Situation schlecht sein. Es ist okay, weil ich meinem Hirten folge. Es kann sein, dass es mir heute gut geht, und es ist auch okay. Es kann sein, dass ich nicht weiß, wie ich morgen weitermache, weil ich vielleicht arbeitssuchend bin oder meine Finanzen mir es nicht erlauben. Es ist egal, der Hirte ist da. Das ist das Wichtigste. Ich habe mich zum einen kleinen Schafexperten gemausert. Ich habe einen Film angeschaut, ich glaube 50 Minuten lang über Schafe. Es gibt berauschendere Filme. Und dieser Film, der hat mir aber eine interessante Sache über Schafe gelehrt. Es ging um Schafe in Neuseeland. Und da war echt eine, das war ganz verrückt. Neuseeland, viele Hügel. Und da wurde ein Parcours abgesteckt. Ich würde mal sagen, einfach so, da ging es bergauf und bergrunter. Und da wurde ein Parcours abgesteckt mit Pflöcken in das Gras. Und dann standen am Anfang drei Schafe und ein Hund. Und der Wettbewerb bestand darin, die Schafe von unten über den Berg wieder zurück in ein Ziel zu führen. Und es haben die Hirten mit Pfeifen und Delegieren der Hunde geschafft. Es war echt phänomenal. Drei kleine Schäfchen, ein rennendes Wollknäuel geht rauf und runter, links und rechts. Und der Hund, durch Anweisung des Hirten, rennt hin und her und führt sie durch diesen Parcours. Und manche Hunde, echt, also wusste gar nicht, dass Hunde so gehorsam sind. Das sind manche Kinder anders. Also Wahnsinn, das war echt, hat mich so begeistert. Aber eins war echt auffällig. Die Schafe, das sind einfach verwirrte Viecher. Die laufen links und rechts, die laufen nicht geradeaus und sagen, ah, jetzt kriegen wir dieses Kommando geradeaus, wir laufen geradeaus. Die laufen zwar als Wollknäuel, weil das eine Herde ist, aber links und rechts. So ein verwirrtes Volk habe ich nicht gesehen. Und ich habe eins verstanden. Schafe brauchen Nahrung, Futter, und Schafe brauchen Leitung. Wenn ein Schaf auf eine grüne Aue ist, dann frisst es von alleine. Da braucht der Hirte nicht hinten draufschlagen und sagen, es, er macht es, er schafft es. Es schafft es. Aber was ein Schaf braucht, ist Leitung. Es braucht Führung. Und ich denke, so ist es auch bei uns Menschen. Wir Menschen brauchen Leitung, wir brauchen Führung. Und um es nochmal zu präzisieren, die Schafe brauchen eigentlich keine Leitung, sondern sie brauchen eigentlich immer nur eine Korrektur ihres Weges. Es war immer nur ein kleines links-rechts-Batschen vom Hund. Und diese Korrektur, das ist das, was auch wir als Menschen brauchen. Das ist unser Sohn Levi, 8, 9 Monate jetzt. Er hat eine Brille und die ist echt der Hammer. Und sein linkes Auge, er schielt und er muss durch diese Brille, die hilft ihm, das wieder richtig zu sehen. Hätte ich ihn gefragt, Mensch Levi, coole Brille, komm, wir kaufen sie. Er hätte gesagt, nein, wozu, ich sehe doch, ist alles okay. Er sieht nicht das Problem. Für ihn ist seine Welt okay gewesen. Wir als Eltern sagen, wir lieben dich, aber du brauchst eine Brille. Es war keine Strafe. Wir haben gesagt, Mensch, heute Nacht hast du geheult, du kriegst eine Brille. Es war keine Strafe, dass er diese Korrektur bekommen hat. Es war ein Akt von Liebe und Fürsorge. Durch diese Brille kann er jetzt, das ist das Phänomen, das Futter sogar besser sehen. Er ist besser. Und so ist es auch, wie Gott mit uns umgehen möchte. So ist es auch, wie du vielleicht heute Morgen bist. Du brauchst eine Brille. Und ich frage dich, nimmst du diese Korrektur von Jesus an? Nimmst du diese Korrektur an, der das aus Liebe macht? Und hier kommt das erste Kennzeichen echten Glaubens. Ich folge meinem Hirten und ich lasse mich korrigieren aus Liebe. Wir lesen weiter im Text. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ich denke, damit haben wir in unserer Gemeinde kein Problem. Ich würde das nicht so erleben. Oder ich erlebe das nicht so. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhen kann, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Haben wir verstanden, warum Demut so wichtig ist? Hier heißt es, Demut ist wichtig, weil den Demütigen gibt er Gnade. Was bedeutet das? Den Demütigen gibt er Gnade. Der Demütige erfährt Errettung. Der Demütige erfährt Heilung, Erlösung, die Gnade bewirkt. Demut ist wie eine Tür, die geöffnet wird zur Gnade. Jetzt ist die Frage, was ist Demut? Wenn du sagst, ich will die Gnade, ich will Errettung, mir geht's nicht gut, okay, was ist Demut? Hier steht, demütige dich. Und hier lesen wir einen interessanten Vers. Demütigt euch, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Mir wurde so bewusst, dir geht es vielleicht nicht schlecht, dir fehlen 20 Euro und du sagst dann, ich sag dann zu dir, hey, ich helfe dir. Komm einfach zu mir, ich gebe dir die 20 Euro, kein Problem. Und diesen Akt des, okay, ich komme zu dir und ich nehme es an, ich brauche etwas von dir. Diesen Akt, ich denke, das ist nicht ein natürlicher Akt, den wir als Menschen wollen. Wir wollen lieber erhobenen Hauptes in die Hölle wandern, als gedemütigt in den Himmel. Kann ich das so gespitzt sagen? Erhobenen Hauptes in die Hölle, als gedemütigt in den Himmel. Was ist Demut? Es heißt, werft eure Sorgen auf ihn. Wenn ich jetzt fragen würde, ist jemand hier, der, sag mal, keine Sorgen hat, also gar keine Sorgen hat? Es müssen nicht immer fundamentale Sorgen sein. Es können ja auch einfach, jetzt nicht, was ziehe ich morgen an. Also das ist vielleicht weniger, aber einfach Sorgen. Ich denke, die meisten von uns haben irgendwelche Sorgen. Und sei es, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Die Erziehung ist zurzeit schwer. Wie gehe ich mit meinem Arbeitskollegen um oder mit meinem Chef? Es sind Sorgen und ich denke, jeder Mensch hat Sorgen. Und das heißt, wir sollen uns demütigen und die Sorgen auf ihn werfen. Wie gehen wir damit um? Wir haben Sorgen. Wir gehen vielleicht zum Kreuz, wenn du Jesus kennst. Du sagst, Herr, du siehst diese Sorgen. Puh, ist nicht so gut. Petrus sagt, all eure Sorgen, wir sollen sie werfen. Versteht ihr diesen Unterschied? Die Sorgen zu werfen bedeutet, eine andere Körperspannung zu haben. Die Sorgen zu werfen bedeutet, ich mache das von innen heraus. Sorgen zu werfen bedeutet nicht, ich gehe hin und mache irgendwas so Frommes. Sorgen zu werfen heißt rausschreien. Was passiert, wenn ich das rausgeschrien habe? Damals, ich habe das schon ein paar Mal erzählt hier, als wir arbeitssuchend waren oder ich und dann Hartz-IV-Empfänger, es gab diese Momente, wo ich ganz alleine zu Hause war. Und da war das nicht so, dass ich die Sorgen genommen habe und sie irgendwo hingelegt habe. Ich habe sie rausgeschrien, weil die Sorgen einen kaputt machen. Die Sorgen machen einen kaputt. Und ich möchte dir dieses praktische Beispiel einfach geben. Geh nach Hause, wenn du diese Sorgen hast, schrei sie raus und dann bitte ich dich einfach mal, geh auf die Knie. Was passiert, wenn ein Mensch auf die Knie geht? Sein Innerstes kommt zur Ruhe. Ein Mensch, der auf die Knie geht, sein Inneres, sein Ich, meine Seele, beugt sich, fügt sich meiner Körperhaltung. Es ist nicht natürlich, dass Menschen auf die Knie gehen. In meinem Leben kann ich nur bezeugen, die Momente, wo ich auf den Knien war, es waren die Momente, wo ich überwunden habe. Jemand hat gesagt, wer vor Gott auf die Knie gehen kann, der wird vor Menschen gerade stehen. Und ich denke, da ist was Wahres dran. Das zweite Kennzeichen ist, ich werfe meine Sorgen auf ihn, auf meinen Hirten. Und ich warte auf seine Gnade. Es heißt, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Ich hatte damals nicht gleich die Arbeitsstelle bekommen, aber ich habe gewusst, meine Sorgen, die waren weg. Meine Sorgen waren weg, weil ich einen Hirten habe, auf den ich meine Sorgen werfen kann. Kommen wir zum dritten Punkt. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Verfolgung in diesem Zusammenhang, wie wir es ja auch wissen im Petrusbrief, und er schreibt es ja hier unten, hat was mit diesem brüllenden Löwen zu tun. Der Teufel geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Nicht, mit wem er ein Bierchen trinken kann, sondern wen er verschlingen kann, wen er vom Glauben wegbringen kann. Das ist die Aufgabe des Teufels. Der gute Hirte sucht, wen er finden kann, wen er retten kann. Der Teufel sucht, wen er verschlingen kann. Was bedeutet das, dieser Vers? Und es war eigentlich für mich die größte Herausforderung, diesen Vers eigentlich auf uns heute, auf dich heute Morgen zu übertragen, auf mich persönlich. Was bedeutet das, ich habe es grün unterstrichen, seid nüchtern und wacht. Ich möchte ein Bild gebrauchen. Alles, was wir essen, geht in unser Magen, dadurch wird es verarbeitet, wir kriegen Energie und es geht wieder raus. Input, Output und wir haben Kraft, Gesundheit, wenn wir keine Chips essen. Und dieses Konzept, wie unser Körper gebaut ist, dieses Konzept funktioniert auch in unserem Gehirn. Alle Informationen, die wir reinbekommen durch unsere Sinne, sei es Musik, sei es iPhone oder Android, sei es iPad, Fernseher, Kino, egal was du liest, deine Bücher, die ganzen Informationen, die du reinbekommst, die müssen verarbeitet werden in deinem Magen. Das Problem ist, ich habe noch keinen Ausgang hier gesehen. In der Regel hat ein Mensch im Gehirn keinen Ausgang. Das bedeutet aber, alles, was wir sehen und alle Informationen, die wir bekommen, wird gespeichert. Die wird verarbeitet, egal ob das gesund ist oder ob das ungesund ist. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, wie willst du dein Herz behüten, wenn du alles in deinem Leben reinlässt? Du musst verstehen, es ist so in unserem Leben. Wir leben wie Menschen mit Filter. Ich nenne es mal so, wir haben Filter. Und angenommen, du möchtest dir ein Renault kaufen, ein Renault Twingo. Das Interessante ist, sobald du dieses willst, wird der Renault-Filter aktiviert und plötzlich siehst du überall Renaults rumfahren. Kennt ihr das? Du suchst ein BMW und plötzlich, BMW, Wahnsinn. Also als ob alle jetzt plötzlich BMW fahren. Was ist aber passiert? Die Realität, die war schon immer die gleiche. Nur dein Filter ist aktiviert für rote Renaults. Und du wirst mir genau sagen können, am Ende der Woche, Rudi, ich habe 3 Renaults gesehen, 2 kamen aus Karlsruhe und 1 aus Baden-Baden. Warum? Weil du so fokussiert bist auf diese Information. Wir tun durch diese Informationen, die wir bekommen, die wir an uns reinlassen, tun wir unsere Filter festsetzen. Und so nehmen wir auch unsere Welt dann wahr. Das, was dir wichtig ist, unser Herz, aus dem das ganze Leben entspringt, wir sollen aufpassen, dass diese Filter gut sind. Wir sollen wachsam sein, wir sollen nüchtern sein. Deswegen schreibt der 1. Petrusbrief 4, Vers 7, da heißt es, die Zeit, in der alles zu seinem Ende kommt, von dieser Welt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Und das Kennzeichen, das ich daraus ableite, ist, ich bin nüchtern und wachsam, indem ich mit meinem Hirten rede und bete. Was passiert, wenn ich mit Gott, wenn ich auf die Knie gehe und bete? Meine Filter für diese Welt werden neu gesetzt. Ich sehe plötzlich Menschen an der Kasse, ich sehe nicht die Kassiererin, die vielleicht zu langsam ist. Ich sehe eine Frau, die in Not ist. Was sehe ich in meinem Arbeitskollegen? Vielleicht einen Menschen, der Hilfe braucht. Was sehe ich in der Schule von meinem Freund? Ich sehe nicht vielleicht eine Nervensäge, dem man eine reindrücken muss. Ich sehe vielleicht eine hilflose Kreatur, die nach Aufmerksamkeit schreit. Meine Filter werden im Gespräch mit Gott neu justiert. Und deswegen ist echter Glaube, daran erkennst du, du möchtest beten. Ich sage nicht damit, Rudi, jetzt wollte ich heute Abend ins Kino gehen, jetzt darf ich nicht mehr ins Kino oder was? Nein, es hat nichts damit zu tun. Es hat damit was zu tun, dass wenn ich mit meinem Hirten rede und heute Abend ins Kino gehe, da werde ich den Banknachbarn anders betrachten als nur einen Banknachbarn. Ich werde einen Menschen neben mir haben, der auch ein kostbares Leben hat und vielleicht ich für ihn ein Hirte sein kann. Ich möchte zusammenfassen, was ist echter Glaube? Diese drei Kennzeichen, ich folge meinem Hirten und ich lasse mich korrigieren. Das zweite, ich werfe meine Sorgen auf meinen Hirten und ich warte auf seine Gnade. Und das dritte Kennzeichen, ich bin nüchtern und ich bin wachsam, indem ich mit meinem Hirten rede. Ich schließe mit 1. Petrusbrief, Kapitel 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er wird euch vollkommen machen, er wird euch stärken, er wird euch kräftigen und er wird euch gründen, er wird euch einen Boden bereiten, auf dem ihr stehen könnt. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Wenn wir mit unserem Hirten leben, dann sind das die Dinge, die wir erleben können. Ich möchte jetzt zum Abschluss einladen, dass wir unsere Köpfe einfach neigen, dass wir ruhig werden. Ich möchte bitten, dass jeder einfach kurz die Augen schließt, über diese Dinge kurz nachdenkt. Und ich möchte heute Morgen auch fragen, ob jemand hier ist, der bewusst eine Entscheidung treffen möchte für sich. Er muss nicht nach vorne kommen, sondern er kann einfach für sich im Inneren entscheiden, Herr, du hast heute zu mir gesprochen, ich will etwas verändern. Ich möchte, dass mein Glaube echt ist, damit ich deine Hoffnung, die echt ist, auch erleben kann. Ich möchte nicht warten, bis erstmal Verfolgung ist, sondern ich möchte heute in den guten Zeiten, dass mein Glaube wächst. Wer das für sich persönlich entscheiden möchte, so bitte ich dich einfach, zeig das vielleicht mit einem kurzen Handzeichen und ich möchte für dich beten. Ja, danke. Jesus sieht deine Hand. Jesus sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute ist die Stimme, die spricht, ich brauche Errettung. Und heute möchte Gott uns heilen. Jesus, du siehst, wer die Hand gehoben hat. Jesus, du siehst den Wunsch nach Veränderung, du siehst den Wunsch nach Echtheit. Und ich danke dir, Herr, dass du das Leben schenkst. Ich danke dir, Herr, dass du möchtest, dass wir echte Menschen werden. Mit Ecken und Kanten, aber du möchtest uns heiligen. Und du bist ein guter Gott, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du Veränderung schaffst. Und so bitte ich dich für uns als Älteste und für uns als Gemeinde, Herr, dass du uns segnest. Dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist, wie du es die Jahre getan hast, und dass du es weitermachst. Ich danke dir, Herr, dass du unser Hirte bist, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht verwirrte Schafe sind, sondern dass du uns führst und dass du uns gesegnet hast bis hierher. In Jesu Namen. Amen. Amen.